Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkeCool bespricht. Und dieses Mal, bevor ich den Titel des Spiels nenne, für alle, die noch nicht selber in die Folgenbeschreibung reingeschaut haben, möchte ich ein kleines Rätsel aufgeben. Und zwar möchte ich eine Melodie anstimmen, die ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, als ich dieses Spiel gespielt habe. Und zwar, Achtung! I can see clearly now, rain is gone. Na? Rainer Siegel.
Hamburg-Style war das nicht gerade. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, hallo, liebe ZuhörerInnen, auch von mir. Mein Name ist Rainer Siegel. Ich bin hier zu Gast, um ein Spiel zu besprechen. Der Dom hat es schon angeteasert. Ja, für alle, die die Titelbeschreibung nicht lesen, glaubst du, dass es viele Menschen gibt, die einfach reinhorchen und nicht die Titelbeschreibung
lesen?
Ja,
lass mir doch den Gag einfach. Aber ja, ich finde es schön, dass du dich möglichst weit distanziert hast von mir und diesem Format durch deine Vorstellung. Ich bin hier zu Gast. Hallo?
Nein, ich habe es auch mit angerichtet, sagen wir so.
Okay. Ja, das stimmt. Also ich muss es kurz erklären, weil ich habe das so um die Ecke gedacht. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich klar war, wie ich es gemeint habe. Und zwar in Enshrouded, so heißt das Spiel, das wir heute besprechen, und ist auch das englische Wort für, wenn etwas verhüllt ist. Und ich muss die ganze Zeit beim Spielen an diesen wunderschönen Song denken, in dem es ja darum geht, ne, dass der Regen sich beendet hat und die Sonne wieder scheint und man jetzt wieder klar sieht. Das führt alles nicht so richtig zusammen, aber ich hatte es einfach als Ohrwurm und da das hier, ne, da es hier keinen Chef gibt, der sagt, hör auf damit, habe ich es einfach angestimmt.
Stimmt. Ja, ihr könnt höchstens wütende E-Mails schreiben oder so. Nein, aber es ist nicht notwendig in diesem Fall. Ich finde, das Lied passt auch deshalb gut dazu, weil ich habe ja das Gefühl, ich sage jetzt einfach gleich das, was öfter noch gesagt wird in dieser Folge, Valheim. Valheim, das große Spiel von vor 3 Jahren, das immer noch im Early Access ist, ist ein Touchpoint, auf dem wir heute noch öfter zu sprechen kommen. Und auch Valheim und auch Enshrouded, würde ich sagen, sind zwei Spiele, die einem gute Laune machen wollen in gewisser Weise. Und da passt das Lied, finde ich, gut dazu eigentlich.
Sehr guter Punkt. Valheim, schön, dass du diesen Vergleich heute häufiger bemühen wirst. Das ist nämlich das Spiel, das ich zum Beispiel nie gespielt habe. Generell bin ich eher auch Fremder in diesem Genre, in dem wir heute unterwegs sind, nämlich, also ich nenne es jetzt einfach mal, Co-op Survival Action RPGs Online.
Sandbox hast du vergessen.
Auch das ist richtig. Da bin ich normalerweise fremd. Das einzige Spiel in dieser Welt, das mich mal am Herzen berührt hat, war vor vielen Jahren No Man's Sky, aber auch nur deswegen, weil dort konnte man vor allem zum Release ja wirklich auch diese Einsamkeit genießen und man musste klar Sachen bauen und ernten und so, da war das alles noch so reduziert, das hat mich nicht gestört. Bei anderen Spielen dieser Art, und da möchte ich direkt mal diese Frage gleich zu dir zurückwerfen, für die Grundlage quasi, bei anderen Spielen dieser Art bin ich immer sehr skeptisch, die zu spielen, und wenn ich sie dann spiele, dann merke ich, verliert mich schnell die Begeisterung, weil ich glaube, in den meisten Spielen, die ich da mal ausprobiert habe in den letzten Jahren, es erscheint mir immer zu viel wie Arbeit und gleichzeitig die Welt, in der ich mich befinde, hat mich nie genug gekriegt. Das ist mein aktueller Stand gewesen bis Enshrouded. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich glaube, das Schräge dran ist, das Genre ist ja, du hast es vorher schon ein bisschen umständlicher benannt als normalerweise. Ich glaube, normalerweise ist die Bezeichnung einfach wirklich Survival-Sandbox-Spiele, kann man sagen. Das ist ungefähr so die große Schublade. Und aber ich würde sagen, dass es da eigentlich schon problematisch wird, das Ganze da reinzustopfen, weil der Teil, der genau die Eigenschaften hat, die du gerade irgendwie so als für dich unspaßig irgendwie bemängelt hast, nämlich der Survival-Teil, der spielt ja eigentlich in einem Spiel wie Enshrouded eine ganz kleine Rolle nur mehr, obwohl in Wirklichkeit das Spiel natürlich in dieser Schublade drinnen ist, vom Genre her, weil eben das Tolle dran ist, eben seit Valheim, würde ich sagen, ist das Survival. Also sprich, ich muss essen, sonst verhungere ich. Es ist dauernd gefährlich, dass ich entweder von anderen Spielern oder von Monstern oder von irgendwas getötet werde, von Krankheiten von mir aus, egal, seit Don't Starve gibt es ja alles Mögliche, woran man sterben kann in Survival-Spielen. Das fällt hier eigentlich alles weg. Man kann nicht verhungern, wunderbar. Man muss eigentlich sich nicht drum kümmern, dass man nicht krank wird, wie es ja auch in anderen großen Survival-Sandboxen oft einmal der Fall ist. Das heißt, die ganze Mühsal des Überlebens, die ist eigentlich weg. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Und da muss ich sagen, da hat mich das Genre eben seit Valheim, das als erstes meines Wissens nach das in diesem Ausmaß auch quasi spielerfreundlich gemacht hat, seit Valheim bin ich auch ein Fan davon. Vorher nur so halb, weil wie gesagt, es ist ja im echten Leben auch schon, ja, ich weiß eh, wenn ich nichts esse, dann werde ich ganz schwach und krantig und schlecht drauf. Da muss ich auch noch schlafen und ach, den ganzen, das habe ich eh im echten Leben auch. Ich brauche jetzt nicht unbedingt noch eine To-Do-Liste für die pure Existenzerhaltung im Videospiel. Das heißt, so eben die klassischen Survival-Spiele, was Rust, Scum, eben Don't Starve, also diese Spiele, bei denen das Überleben so im Zentrum steht, Das ist Gott sei Dank eigentlich bei Enshrouded nicht der Fall und da holt mich das Genre doch recht ab. Muss sagen, bin großer Valheim-Fan auch gewesen damals. Also.
Ich muss sagen, bei Valheim, ich habe mir gerade nochmal angeguckt und fiel es mir wieder ein, da hat mich tatsächlich abgestreckt, da wusste ich auch schon von diesen Erzählungen und man hat ja gemunkelt, ne, so viel Survival regelmäßig essen ist es gar nicht mehr, sondern das gemeinsame Bauen und Abholzen von Regenwäldern. Da dachte ich mir, das klingt ja erstmal toll, aber der Look, es war da tatsächlich der Look bei Valheim, ich musste immer dran denken, ist unfair, weil es ist nicht so, aber es war meine Assoziation, World of Warcraft zum Release. Also knallbunte Farben, mangelnde Texturschärfe und das war meine Assoziation, was ich bei Valheim gesehen habe und Enshrouded, das sieht jetzt mal anders aus, ein Voxelspiel tatsächlich, aber auch davon unabhängig, die Welt, in der wir uns da bewegen, ich musste immer denken an so, ja, so europäisches Mittelalter, architektonisch, Flora und Fauna, Landschaftstypen, da fühlte ich mich direkt heimisch, sieht auch ansprechender aus, wie ich finde, und hat mich so schon reingeholt. Und dann habe ich da tatsächlich jetzt einige Zeit verbracht. Oh, das ist ein guter Punkt, um mal ganz kurz darauf hinzuweisen. Also, das ist ja so ein Spiel, Enshrouded, dass man im Grunde ja unendlich lange spielen kann. Und je nachdem, wie viel Zeit man damit verbringt, desto unterschiedlicher, glaube ich, geraten dann auch die Schwerpunkte, über die man dann so sprechen möchte bei diesem Spiel. Wir haben jetzt, ich sag mal, wie fasst man das denn ein? Also, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast so um die 10 Stunden gespielt.
Ja, knapp zweistellig, ja,
genau. Genau, und ich kratze an der 8. Und nur um das mal für da draußen zum Einordnen anzubieten, damit die Leute wissen, ne, auf welcher Basis wir hier operieren. Aber ich kann schon direkt sagen, wenn ich 8 Stunden mit so einem Spiel verbringe, das ist schon in sich ein kleines Kompliment. Also
ja, einerseits schon, andererseits, wenn man sich die Steam-Rezensionen ansieht, wo dann irgendwie die Menschen so negative Rezensionen schreiben nach 275 Stunden Spielzeit, die angegeben werden dafür im Profil. Da muss man schon dazu sagen, also alle, die wirklich sich von uns jetzt mehr oder weniger den Deep Dive erwartet hatten, so jetzt, wir sprechen jetzt über diese eine blöde Spielmechanik damals, dann später nach Level 25, wenn alle Rohstoffe erbaut sind und man Häuser über 25 Stockwerke bauen will. Nein, über den sprechen wir hier nicht, weil davon wissen wir noch gar nichts. Das habe ich gerade alles erfunden. Genau. Wir haben ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, muss ich sagen, aber ich traue mir hier einfach ganz größenwahnsinnig zu, dass ich ungefähr trotzdem schon eine Meinung haben darf.
Ich finde, darin liegt auch ein Wert, weil, ne, ich habe es ja schon gesagt, das ist eigentlich auch ganz interessant, so als kleines Unterthema von dieser Spielbesprechung. Ich habe es ja schon gesagt, darin liegt auch ein gewisser Wert, weil man einen anderen Schwerpunkt legt. Also das, was wir heute erzählen werden, wird sich eben nicht drehen um die Untiefen des Skilltrees und dem Balancing von irgendwelchen Crafting-Items und dem Late-Game, sondern es sind, finde ich, und sowas höre ich eigentlich selbst ganz gerne, Eindrücke und Spielerfahrungen von Leuten, die einfach mal losgespielt haben und jetzt auch nicht mit einer Expertise und Guides auf den Schreibtischen da unterwegs sind. Ich finde das ganz schön. Ich bin ja da ganz am Rande auch Verfechter der Idee, dass man mal große Spielenreihen auch von Leuten testen lassen soll, die zum ersten Mal in so eine Spielereihe reingehen. Klar, die Menschen können dann vielleicht nicht Querbezüge herstellen, wenn sie ein neues Assassin's Creed spielen und nicht die alten kennen, fällt dieser Kontext schwer, das irgendwie dann so einzuordnen. Aber auf der anderen Seite gewinnt man eine neue Perspektive und vielleicht auch Beobachtungen, die Menschen nicht mehr treffen oder sich fragen, die ganze Zeit in diesem Franchise rumspielen. Ich muss die ganze Zeit dran denken, das ist schon lange Zeit her, da habe ich Sniper Elite, oh Gott, 5, irgendeine Zahl gespielt und meine damalige Partnerin saß neben mir auf der Couch und guckte mir zu und sagte, während ich da einem Nazi in Zeitlupe den Kopf wegballerte, warum macht dir das eigentlich Spaß? Und so eine Frage stellt niemand mehr, der das Franchise seit 500 Jahren spielt, sondern da braucht es diesen frischen Blick und deswegen, ich finde das gar nicht so übel. Rainer, wie denkst du darüber?
Ja, ich glaube vorher, du hast einen Satz gesagt, da hat es mir ein bisschen so, da hat mir einen Stich gegeben und gesagt, ja, man kann auch mal Menschen, die nicht das Genre kennen, so ein Spiel testen lassen und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, ich mag gar keinen Test machen von einem Spiel, weil in keinem Spiel eigentlich, weil das ist ein technischer Begriff für ein technisches Produkt, hat seine Berechtigung natürlich. Ich möchte ja wissen, ob das funktioniert, ob das auf meiner Grafikkarte läuft oder abstürzt oder was der Spielspaß nach 75 Stunden ist. Nein, du hörst schon, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, man kann ein Spiel kritisieren und man kann es besprechen und man kann darüber eine Meinung haben und man kann seine Themen etc. alles rundherum abdecken in einer Rezension oder in einer Kritik. Aber das würde ich nicht als Test bezeichnen wollen. Ein Test, der behauptet immer eine Objektivität. Und da kann man natürlich zu Recht sagen, ein Mensch, der nicht alle Details von vornherein des Genres und der Geschichte und der Vorgänger und überhaupt des ganzen Genres rundherum schon auswendig im kleinen Finger hat, der kann keinen, meine Anführungszeichen seht ihr gerade nicht mehr, kann keinen Test abgeben, sondern der kann nur seine Meinung dazu sagen. Und ich finde, das ist eigentlich auch das, was mir am liebsten ist. Ich sage ein kleiner Exkurs zum Videospieljournalismus allgemein. Ich finde, es ist für mich zumindest immer wertvoller, wenn ein Mensch, dem ich jetzt irgendwie dadurch, dass ich ihn eben kenne aus Publikationen oder aus Podcasts oder wo auch immer, dass der seine Meinung abgibt zu etwas, die halt hoffentlich meiner Meinung nach irgendwie interessant ist. Das ist mir lieber, als wenn irgendjemand ein Spiel auf 5 Seiten so, ja, das klassische deutsche Spielejournalismus-Ding, gab es ja damals diesen Artikel, mehr Geistliebe, liebe Games-Kritiker. Es ist mir lieber, als die aufgezählt zu bekommen, was jetzt die Parteien alle einzelne für Waffen haben, was der 5. Crafting-Menüpunkt ist etc. Aber ich glaube, da sind wir einer Meinung.
Da bin ich komplett bei dir, vollkommen richtig. Genau, ich glaube, ich sprach so, das habe ich gar nicht präzise genug dann, glaube ich, gesagt, aus dieser Idee heraus so ein bisschen drauf reinzubringen in dieses Format, was ich eben als sehr altbacken empfinde. Ne? Der klassische Test, du hast ja eben schon gesagt, wo dann die Profis rangesetzt werden, die dann sagen, so, alles klar, ich erzähle euch, was in dem Spiel eigentlich vorhanden ist, quasi ein besserer Klappentext und dann am Ende kommt der Meinungskasten. Und in diese Institution des Tests, das meinte ich, eine Person reinzusetzen, die das Vorwissen gar nicht hat, sondern andere Perspektiven mit reinbringt, das fände ich wahnsinnig reizvoll.
Also ja, subversiv wäre das auf jeden Fall.
Ja, genau. So war das gemeint, quasi wie ein Kunstprojekt. Aber ich bin eigentlich ganz bei dir, wenn ich mich entscheiden dürfte zwischen Test und der Kritik, immer die Kritik. Ich finde das bereichernd einfach, aber gut, das nur so am Rande. Kurz zu dem Spiel selbst, die Hard Facts sozusagen, um das mal ein bisschen einzuordnen, bevor wir dann zu unseren Eindrücken kommen. Das Spiel erschien jetzt im Early Access im Januar diesen Jahres, Januar 2024, und hat einfach völlige Erfolgsglocken geläutet, was auch immer diese Formulierung bedeuten soll. Ich habe gerade nochmal geguckt, zu diesem Zeitpunkt fast 29.000 Steam-Reviews, die sich bei sehr positiv eingependelt haben. Das Entwicklerteam hat auch schon verkündet, wie viele 10.000 Spiele da verkauft wurden.
1,5 Millionen, glaube ich.
So, genau. Alle sind sehr glücklich bei Keen Games. Die sitzen in Frankfurt am Main. Ich habe mal geguckt, das sind so um die 60 Leute. Und die haben davor Spiele gemacht, die ich allesamt nicht kannte, mit einem großen Schwerpunkt auf Online- und Mobile-Games, sowas wie Portal Knights, was tatsächlich einen Computerspielpreis gewonnen hat, oder Olympus Rising oder mittlerweile, aber auch vor 10 Jahren, haben sie mitgearbeitet an Sacred 3. Und da habe ich mal geguckt, die Firmengeschichte ist ganz interessant. 2019 gab es offenbar so einen einschneidenden Punkt in der Geschichte, da haben sie nämlich gesagt, so, wir hören auf mit Mobile Games, wir verlassen diesen Markt und arbeiten jetzt wirklich an dem ersten eigenen self-published und großen Spiel, und das sollte dann Enshrouded werden. Das haben sie finanziert mit Hilfe von Investoren und der Bundesgamesförderung. Ja, und das Ding ist jetzt erschienen und räumt ab, sage ich mal.
Ja, und ich glaube, es sollte, das kann man vielleicht auch gleich mit reinbringen, es sollte eigentlich während der Entwicklungszeit eigentlich ein Singleplayer-Spiel werden.
Ja.
Also ein anderes Spiel, das dann tatsächlich jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, die Entscheidung war richtig, denn als ein einzelnes Singleplayer-Rollenspiel dieser Art, wie es Enshrouded jetzt eben als Survival-Sandbox-Spiel geworden ist, ich glaube, man müsste es anders beurteilen und wahrscheinlich, es würde nicht so einen großen Erfolg haben, wenn es diese Teile nicht drinnen hätte, behaupte ich mal jetzt schon vorab.
Welche Teile meinst du da genau?
Na eben, dass der Multiplayer-Teil dabei ist, dass der wirklich wichtiger Teil des Ganzen ist, dass eben auch das ganze Crafting, dass es eben nicht, weil das ist ja, ich sage auch was Allgemeines über das Spiel, nämlich, was ich dran cool finde, es ist eine Survival-Sandbox, aber es ist eine mit stark linearer Story, muss man sagen, also wirklich, das ist eigentlich ist es immer noch im Kern ein Singleplayer-Rollenspiel und nicht ein Action-Rollenspiel. Ich sage jetzt vielleicht, es ist sowas wie Breath of the Wild, also das vorletzte Zelda, nur dass man drinnen eben auch baut und craften und sammeln kann. Kann man das so ungefähr sagen?
Ich schließe mich da komplett an. Ist auch mein Eindruck. Ich habe das auch dann quasi an der Zielgruppe vorbeigespielt, nämlich wirklich nur für mich alleine. Man kann dann zu Beginn einer neuen Sitzung auswählen, ne? Möchte ich bei anderen auf dem Server spielen. Da sind auch sehr kleine Populationen. Also im einstelligen Bereich habe ich auch ganz viel gesehen. Unterwegs auf diesen, ich glaube, 75 Quadratmetern oder was, wie groß diese Welt ist. Und ich habe aber immer für mich alleine gespielt, habe auch den Server mit einem Passwort blockiert, dass da niemand reinkommt, damit ich meine Ruhe habe. Und es funktioniert richtig gut, weil diese Spielwelt, vielleicht kann man da ja anfangen, trägt, finde ich, dieses Abenteuer alleine. Also, was ich immer als Eindruck hatte, und da bist du näher am Genre dran als ich, aber als Eindruck von außen, dass oft in Spielen dieser Art die Spielwelt nur die Bühne war für die Schauspielerinnen und Schauspieler, beziehungsweise Spielerinnen und Spieler, die dann dort gemeinsam, ne, mit dem Headset um den Kopf irgendwelche Abenteuer erleben und vom Alltag erzählen und dann Häuser bauen und Holz ernten und sowas. Und die Spielwelt war halt einfach da, um dann gemeinsam da unterwegs zu sein. Aber hier habe ich das Gefühl, und man kann es ja sogar belegen mit einem Fakt aus der Entwicklung heraus, dass die Spielwelt wirklich etwas zu erzählen hat. Und das beginnt schon dabei, dass diese Spielwelt nicht zufallsgeneriert ist, sondern tatsächlich handgemacht. Und das, finde ich, bilde ich mir ein, merkt man auch. Wenn man da so durchläuft, man sieht, das ist auch bedingt durch die Geschichte, ganz viele Ruinen mit mehreren Bebauungsphasen, wo irgendwelche Steinburgen verlassen wurden. Und dann sind später wieder irgendwelche Barbaren und Banditen reingekommen, haben da Palisadenhäuschen errichtet und Zäune hochgezogen. Und die Welt spricht zu mir. Und damit brauche ich eigentlich gar keinen menschlichen Mitspieler mehr, der wiederum zu mir spricht.
Ja, das stimmt. Und ich muss schon sagen, ich war von vornherein nicht ganz überzeugt davon eigentlich. Weil ich, wie gesagt, ich bin ein Valheim, ich habe Valheim relativ viel gespielt. Und da hat mir eigentlich schon wahnsinnig gut gefallen, dass das ganze Ding jedes Mal prozedural neu generiert wurde. Denn ich habe da ja immer so, ja, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber das ist eine Welt, die sehe nur ich. Das ist meine eigene Welt, weil das ist eine prozedurale Generierung, die findet halt nur für mich statt. Und ich kann hier alles von null auf entdecken. Und ich kann auch hier wirklich, es können auch wirklich seltsame Sachen passieren. Es ist nicht gescriptet einfach. Das heißt, ich bin ein großer Fan der Roguelikes, wo eben die prozedurale Generierung wirklich in der DNA drinnen ist. Das habe ich am Anfang mir gedacht bei Enshrouded, eigentlich, aber wenn ich jetzt anfange, bei Valheim fängt man öfter mal einen neuen Server an. Man sagt, okay, boah, jetzt komme ich hier nicht weiter oder es interessiert mich hier nicht mehr. Ich möchte wieder ganz von vorne anfangen. Wenn ich das bei Enshrouded mache, bin ich wieder in genau demselben Tempel am Anfang, gehe auf genau dasselbe Plateau hinaus, kann auf der genau selben Wiese muss ich wieder meine Basis bauen am Anfang. Das heißt, ich habe mir gedacht, vielleicht, das nimmt dem Ganzen schon ein bisschen Wiederspielwert. Das mag sein, also das kann ich jetzt nicht entkräften, weil ich habe es eben nicht so viel gespielt, dass ich sage, okay, vielleicht kommt der Punkt ja doch schon früher, als ich jetzt erwarte oder befürchte, und dann schlägt das durch. Aber ich glaube, mit die Liebe und der Detailreichtum, mit dem diese Welt hier gestaltet wurde, zumindest in dem Bereich, den ich bis jetzt gesehen habe, das war wirklich nur ein kleiner Teil, hat mich dann doch überzeugt, muss ich sagen. Denn es ist verschwenderisch und es ist wirklich bis in kleine Ecken dieser Welt total überzeugend gestaltet. Du hast schon gesagt, da geht es um verschiedene Stadien, in denen diese Ruinenwelt hier tatsächlich verwendet wurde. Auch eben, das sind eben Bauernhäuser oder irgendwelche Gehöfte. Man sieht, okay, da haben sich jetzt am Dach irgendwelche Banditen einquartiert, erst später etc. Das heißt, das Ganze ist wirklich mit so viel Liebe und Handarbeit gestaltet, dass ich dann doch irgendwie gesagt habe, okay, ja, das ist natürlich dann schon wieder auch besser. Das heißt, da hat sich jemand was überlegt. Da ergibt das einen Sinn. Da ist die Dramaturgie dieser Weltentdeckung, sprich, ich komme zuerst dahin und dann dorthin, und das ergibt einen Sinn, einen dramaturgischen. Das hat schon einen Vorteil gegenüber einer prozeduralen Generierung, wo halt, wenn ich Pech habe, der erste Boss gleich ums Eck von meinem Spawnpoint liegt und ich wirklich auch manchmal einen Run haben kann, der eben nicht so gut funktioniert, weil er eben dramaturgisch überhaupt nicht von einem Menschen gemacht wurde. Ja. Aber ich muss dann trotzdem sagen, also das ist das große Aber jetzt. Für mich war trotzdem die Geschichte dahinter, für mich hat sich das also so richtig perfekt hundertprozentig zusammengefügt, haben sich diese beiden Teile nicht. Es ist eher so, dass man es abwechselnd macht, aber ich glaube, das ist vielleicht auch die Absicht der Entwickler gewesen, oder? Also es ist jetzt so, dass man eben man baut an seiner Basis herum, man sammelt irgendwie, um zu craften und irgendwelche Sachen zu haben, und dann geht man auf Abenteuersuche. Wahrscheinlich ist es auch nicht möglich, das anders zu machen. Wie hast du das
gemacht? Ich glaube, auch dieser Rhythmus ist so gewollt und für mich hat der auch gut funktioniert, aber wenn es dann tatsächlich dann darum ging, von dieser erzählenden Spielwelt mal abzukehren und wirklich zu gucken, okay, was ist denn jetzt hier wirklich los? Also was ist wirklich die explizite Geschichte, die dieses Spiel ja auch zu bieten hat? Da war ich dann so ein bisschen irritiert, weil das ist ganz fragmentarisch erzählt, natürlich auch bedingt durch das Spiel und die Spielstruktur. Aber man findet im Laufe, also meines Abenteuers bisher zumindest, darf ja nicht sagen des Spiels, bin ja noch nicht durch, aber findet man also Dutzende, hunderte Schriftrollen, auf denen da verschiedene Erzählstränge der Welt vor unserer Ankunft erzählt werden, ein Königreich auf dem Höhepunkt seiner Macht, und dann ist was Schlimmes passiert und wir haben quasi ja im Grunde verschlafen und sind zu spät dazugekommen und sehen jetzt quasi die Ruinen und was davon übrig geblieben ist. Und das ist die eine Art, wie das Spiel dann explizit von der Story erzählt. Das ging an mir vorbei so ein bisschen. Man kann zwar in dem Menü und so doch mal alles schön nachlesen, aber so toll fand ich die Texte jetzt nicht, zumindest im Deutschen, dass ich mir dachte, okay, das ist richtig spannend. Zum anderen, wer auch noch die Geschichten erzählt, sind also Begleiter ist zu stark, Figuren, die man rekrutieren kann, damit sie im eigenen Lager schuften. Und die haben auch immer so ein paar Zeilen zu erzählen, aber auch die gehen weder besonders tief und erzählen mir spannend was über diese Geschichte in dieser Welt, noch bringen sie mich irgendwie zum Nachdenken oder fesseln mich. Das ging alles an mir vorbei. Also was die Geschichte angeht, das hat mich nicht gepackt. Aber was mich eben gepackt hat, war die Geschichten, die diese Spielwelt von sich erzählt, wie gesagt. Also um auch nochmal so ein Beispiel zu nennen, 1000 Jahre altes Beispiel, aber auch hier ist es vorhanden und es funktioniert für mich zumindest nach wie vor. Man läuft in so eine Ruine rein und könnte bis zu dem Zeitpunkt noch denken, naja, Spiele wie No Man's Sky haben es gezeigt, dass sowas Tolles kann auch prozedural generiert werden, wenn man das ordentlich trainiert und einstellt, damit dann so, ne, Burgen und Bauphasen, das kann schon alles sein, aber dann geht man in da so einen verfallenen Schlossraum rein und sieht an einem Holztisch ein Skelett sitzen und dann gehst du da hin und dann liegt auf dem Tisch ein Liebesbrief und dann denkst du dir, um Gottes Willen, dieses Skelett war verliebt und dann schrieb er einen Brief und starb vielleicht am gebrochenen Herzen, wer kennt es nicht? Und dann läuft man weiter und entdeckt irgendwo anders im Schlösschen ein anderes Skelett, das offenbar irgendwo eingeschlossen war und dort verendet ist. Und auch diese Person schrieb einen Liebesbrief und sagte, oh, ich kann meinen Harald nie wiedersehen. Und dann denkt man sich, um Gott, meinten die etwa sich selbst? Hat die Frau oder der Mann zwischen den Wänden gelebt, während der Mann oder die Frau da draußen? Ach, es ist alles ganz toll. Und sowas, ich bin dafür empfänglich, gibt auch genug Leute, die laufen dran vorbei, ist auch in Ordnung, aber ich sehe sowas und denke mir, toll, das möchte ich, das macht mir Spaß.
Ja, du bist leicht zufriedenzustellen, muss ich sagen. Ja. Das Beispiel, was du gerade gebracht hast, das ist wirklich so, also das ist eigentlich die plumpste Form von Environmental Storytelling, muss man sagen. Ein bisschen schlimmer wäre es noch, wenn Graffiti an der Wand wären, so eben, das ist
quasi so. Aber es ist doch toll.
Es ist also auch toll, ja,
es passt schon. Das berührt einfach, so ein Skelett, das da liegt mit so einer expressionistischen, ausdrucksstarken Haltung, so, ach, das ist doch toll.
Ja, ich bin zu zynisch wahrscheinlich, wie gesagt, das hat man schon bei von Fallout abwärts überall gesehen, ja. Das ist schon okay, aber das stärkt jetzt eigentlich so beim Zurückdenken, das, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, als Rollenspiel, als Singleplayer-Rollenspiel, als Erzählendes, wäre das alles zu wenig, muss ich sagen.
Ja,
also das ist schon alles solide, es ist alles da. Du hast vorher schon ein bisschen sehr wohlwollend auch die Fantasy-Kulisse umschrieben mit so Mitteleuropa. Ich nenne das ist die generischste Fantasy überhaupt. Ich sage ja oft, Fantasy ist das unzutreffendst benannte Filmgenre überhaupt der Literatur, weil einfach da ist oft so wenig Fantasie drinnen. Und ein bisschen möchte ich das Enshrouded hier auch vorwerfen, wie wirklich ganz, 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 ganz vielen anderen Fantasy-Settings. Es ist das 0815 Fantasy-Setting.
Das
es gibt gerade halt keine Orks, es gibt gerade halt keine Elfen, okay, geschenkt, und keine Zwerge. Aber alles andere, es ist das mitteleuropäische Mittelalter, wie man sich halt seit Dungeons and Dragons zusammenstoppelt. Es gibt Zombies, es gibt Banditen, es gibt Wölfe. Hat man alles schon 100-mal gesehen. Und da muss ich jetzt noch was dazu sagen.
Ja.
Das Ganze funktioniert, also das Environmental Storytelling und auch dieses fragmentierte Erzählen, wie du es ja vorher schon erwähnt hast, dass eben keine Story jetzt linear mit Cutscenes etc. erzählt wird, sondern dass man sich alles selbst zusammenstoppeln muss. Das ist eigentlich ja eine Mechanik, die ich wahnsinnig liebe, weil sie von meinem Großmeister Hidetaka Miyazaki von From Software, Dark Souls etc., Elden Ring, wirklich bis zur Perfektion getrieben wurde. Das heißt, wo sich die gesamte Geschichte der Welt wirklich nur dem und der erschließt, der oder die hier genau die Itembeschreibungen lesen und wirklich versucht, detektivisch das Ganze aufzudröseln, da ist man weit entfernt. In den
Wobei ich aber aussagen muss, um da mal quasi zynisch entgegenzuhalten, also Elden Ring und fragmentiertes Storytelling, das ist auch manchmal einfach Quatsch gewesen. Ich erinnere mich, du begegnest da einer Figur, jetzt random Beispiel, aber so in etwa lief das ab, und die sagt dann sowas wie, oh, du hier, triff mich am Tempel. Und dann ist die Figur weg. Und 12 Stunden später kommt man zu einem Tempel, dann steht die Figur da und sagt so, die Schergen, sie sind mir auf dem Fersen. Möchtest du mir nicht vielleicht ja helfen? Antwortmöglichkeit ja, nein. Und dann musst du erstmal die doppelte Verneinung verstehen. Und dann sagt die Figur, oh, das hätte ich nicht gedacht. Und dann findet man sie wieder 8 Stunden später, hat vergessen, was mittlerweile passiert ist.
Ja, und schon hast du dich von 15 Enden möglichen des Spiels ausgeschlossen, weil du einmal den falschen Knopf gedrückt hast. Ja, Hidetaka Miyazaki und seine Liste. Ich weiß, was du meinst. Aber der Punkt ist eben, ich habe mir es dann auch vorher gedacht, was für mich auch ein bisschen so ein Minuspunkt des Ganzen ist, eben einerseits die generische Fantasy und andererseits auch in der von der Grafik her. Du hast ja vorher gesagt, dir hat es viel besser gefallen als Valheim. Bei mir ist es umgekehrt.
Ja.
Was ich an Valheim wirklich sehr geschätzt habe, war eben, es hat ja ein bisschen einen Retro-Charme in gewisser Weise. Es ist ein bisschen verpixelt, du hast gesagt, World of Warcraft, die wird sogar noch weiter zurückgehen. Und für mich hatte das eher so, Für mich ist ein Shrouded, was das betrifft, dann eher zu glatt gebügelt. Das ist mir zu lieblich, das ist zu nett, das ist zu gut, unter Anführungszeichen, die Grafik, damit, als dass sie diesen rauen Charme noch haben könnte. Und da finde ich dann halt alles ein bisschen zu, das ist mir zu viel Hochglanzplastik in gewisser Weise. Also eben inhaltlich und vom Setting her, als auch von der Präsentation. Aber egal, es spricht ja für das Spiel, finde ich, dass es mir trotzdem Spaß gemacht hat, auch wenn diese ganzen Sachen jetzt so sind, dass ich sage, ja, schon wieder das alles. Aber
dazu muss ich noch mal ganz kurz was nachfragen, weil ich das sehr interessant finde. Das höre ich ja häufiger, so auch in anderen Podcasts, wo ich jetzt nicht dabei bin, dass gerne das dann als eine Kritik geäußert wird, wenn eben Spiele wie dieses hier, und das erkenne ich ja auch, bekannte Versatzstücke kombinieren und noch nicht mal neu kombinieren, sondern im Grunde einfach abpausen, was man aus anderen Fantasy-Welten dieser Art schon kennt. Also in der Hinsicht, da bin ich komplett bei dir, ist da wirklich nichts Neues. Selbst die Orte in dieser Spielwelt, die ich schon auf Screenshots und so gesehen habe, die fremdartig erscheinen sollen, sind auch wieder orientiert an Fantasy-Klischees und Echtweltarchitektur und so weiter und so fort. Aber ich sitze dann ganz oft davor und denke mir, naja, man muss ja nicht diesen Anspruch haben, wird es erstmal per se grundsätzlich, dass so ein Spiel immer alles neu irgendwie für sich entdeckt und erfindet, sondern wenn das etwas ist, was mir persönlich gefällt und schmeckt, dann freue ich mich da immer, wenn ich das wieder so bekomme. Also so ein bisschen wie jeden Sommer, ne? Jeder Sommer wird irgendwann kommen und dann gehe ich immer wieder zur Eisdiele und werde mir immer wieder Vanilleeis holen, weil ich mir denke, klar, gibt auch andere Sorten, aber Vanilleeis, weil sie einfach gefällt mir, schmeckt mir, tut gut. Und da würde ich nochmal gern nachfragen, weil ich es verstehen möchte, aus welcher Warte quasi du dann das siehst und dann sagst, okay, das ist doof. Also ist es diese Übersättigung, dass du einfach einen Punkt irgendwann mal in der Biografie erreicht hast, wo du gesagt hast, so 100 von 100 gesehen jetzt Fantasy, ab jetzt bitte wirklich was Neues damit machen, oder woher kommt das?
Na, bei mir konkret, das kann ich beantworten, kommt es einfach auch von meinem Studieninteresse. Ich habe ja Mittelalterkunde eigentlich studiert, das heißt, ich kenne ja eigentlich die Vorlagen, auf denen mehr oder weniger diese gesamte generische Fantasy beruht. Und da muss man sagen, das alles beruht ja zum Großteil auf Amerikanern, die damals Tolkien gelesen haben und daraus D&D entwickelt haben, also Dungeons and Dragons, die ersten großen Fantasy-Settings. Und Tolkien war selbst Mittelalterkundler, das heißt, er war Literatur- und Kulturwissenschaftler und hat natürlich diese gesamten Vorlagen der nordeuropäischen und englischen und auch deutschen Sagen und Mythenwelt einfließen lassen in den Herrn der Ringe. Und das hat sich eben so durchgefiltert, bis dann am Schluss eben rauskommt, ja, ein Kleriker kann mit keiner Stichwaffe zuschlagen, der verehrt die Götter, dann die Diebe sind immer so und solche Archetypen, und dann gibt's eben diese ganzen Klassen. Das heißt, man teilt einfach in gewisser Weise die Fantasy auch durch den großen Erfolg von Rollenspielen natürlich, also von Pen-and-Paper-Rollenspielen. Man teilt Fantasy und die Abenteuer, die man in der Fantasy erlebt, eigentlich viel zu oft meiner Meinung nach diesen Kategorien und Klischees ein, die eben darunter durchgefiltert sind, schon dreimal wie der dünnste Kaffee der Welt. Und das finde ich eigentlich insofern ein bisschen bedauerlich, weil wenn sich dann nämlich ein Macher, und da muss ich schon wieder From Software und Hidetaka Miyazaki irgendwie hier in die Hand nehmen, wenn sich ein Macher irgendwann einmal doch tatsächlich dann an den Originalen orientiert, weil Miyazaki hat ja zum Beispiel gesagt, die Idee zu Dark Souls und zu dieser seltsamen, dunklen Mittelalterwelt, die hatte er ja, weil er als Jugendlicher nicht gut Englisch konnte, und er hat sich eben diese großen Sagen- und Mythenwerke der britischen Folklore ausgeliehen und hat das gelesen und hat es teilweise nicht verstanden, und deshalb ist das Ganze auch so undurchsichtig geworden und für uns ein bisschen fremdartig als Europäer. Aber trotzdem, die Fremdartigkeit, die diese Sagenwelt eigentlich hat, die durch Tolkien und Dungeons and Dragons und amerikanische Epigonen mehr oder weniger glattgebügelt wurde, die ist in einem Spiel von From Software eher noch drinnen als im 25. Dungeons and Dragons. Drum, ich bin auch ein Baldur's Gate 3 Fan von mir aus, aber Dungeons and Dragons ist halt einfach eine Art von Pop-Generic-Fantasy, die hat halt das größte Echo gefunden, und das reicht jetzt eben von Videospielen bis zu den hunderten Metern im Regal, bis zu, keine Ahnung, auch eher weniger inspirierten Verfilmungen oder TV-Serien, wo es eben, hier ist der Elb und hier ist der Zwerg und hier sind die Kobolde und da drüben sind die bösen Orks und Zauberer und Drachen und Könige. Ich möchte halt manchmal gern etwas lesen oder sehen, was eben den Namen Fantasy rechtfertigt. Und natürlich, da gibt's jede Menge. Und wenn es dann eben ein 0815 Setting wieder ist, wie auch bei Enshrouded, dann denke ich mir halt, ja, ist halt das Setting, ist halt genauso wie Space Opera oder sonst was, aber da ginge mehr, würde ich sagen einfach.
Das verstehe ich gut, aus dem Überdruss heraus quasi und dem guten Kennen der Vorlage. Das ist halt, also nur letzter Satz dazu, aber ich fand es einfach mal interessant, das bei dir kennenzulernen als Perspektive. Ich sitze ja auch davor, ich habe das jetzt zwar nicht studiert, aber ich kann das auch erkennen, auch weil ich mich damit ja auch mal auseinandergesetzt habe, was so die Versatzstücke sind, woher das kommt und so weiter. Und trotzdem aber sitze ich vor so einem Skelett in einem Dungeon und denke mir, boah, ist das cool. Es ist so cool. Und dann kommen Riesenratten und ich denke mir, um Gottes Willen, ist das geil. Also diese Spielfantasie und diese Welt, es ist nach wie vor, vielleicht bin ich noch nicht alt genug, vielleicht kommt das noch in 10 Jahren oder so.
Nein, ich glaube, es sind Archetypen auch. Das ist auch der Punkt, dass es natürlich Sachen sind. Also in einen Keller gehen und dort mit den auferstandenen Toten zu kämpfen. Ich glaube, wahrscheinlich kann man 5000 Jahre zurückgehen und sie haben sich an irgendwelchen Lagerfeuern in der Steppe genau solche Geschichten erzählt. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist wirklich was in uns Menschen drin ist. Wahrscheinlich ist das sogar eine kindliche Entwicklungsphase, wo man quasi zusammendenkt, oh, ein dunkler Ort unter der Erde und irgendwie Opa ist letzten Sommer gestorben. Also dieses Gemisch irgendwie, ein Kellerbier holen gehen und sich dabei fürchten, das sublimiert sich dann eben in Spielen wie Enshrouded. Ja, das ist Ende des Spontanreferats.
Ach, es ist einfach faszinierend. Na gut, also haben wir mal über die Spielwelt gesprochen. Die Geschichte, im Grunde können wir noch einen Halbsatz dranpacken, wegen der haben wir sie jetzt ja beide offenbar wirklich nicht gespielt. Wie gesagt, Königreich, Höhepunkt der Macht, super toll. Und wir hätten eigentlich viel früher aus so einer Art Kryostasis-Schlafkammer aufwachen sollen, hat nicht geklappt. Wir haben verschlafen, kommen sehr viel später in diese Spielwelt und finden jetzt eine Welt in Ruinen vor uns, beziehungsweise eine Welt, in der, also Plünderer, Barbaren, wie man es auch immer nennen will, Banditen, ihre eigenen Lager aufgebaut haben und irgendwas Böses im Schild führen. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich ganz interessant finde. Und zwar über diese Spielwelt hat sie aus mysteriösen Gründen ein Miasma-Nebel gelegt. Also es bedeutet eine Art, ja im Grunde ist es ein Giftnebel, der bestimmte Regionen in dieser Spielwelt nicht blockiert, aber überlebensfeindlich macht. Das fand ich ganz interessant. Es ist nicht so, dass man diese Bereiche nicht durchqueren kann, sondern wenn man es macht, beginnt so eine Art Countdown runterzuzählen. Ich glaube, 5 Minuten standardmäßig. Und in dieser Zeit quasi wird unsere Situation in diesem Nebel immer bedrohlicher und gefährlicher. Wir müssen sehen, dass wir da wieder rauskommen. Man kann während dieser Durchquerung auch Gegenstände finden, um diesen Countdown zu verlängern. Aber das sind so Areale, die sind überlebensfeindlich und führen uns so ein bisschen in dieser Form auch zumindest in der Frühphase des Spiels so ein bisschen herum und sagen dann, ja, vielleicht kannst du einen Weg drumherum finden oder wenn du einmal durchgehst, dann guck, dass du dich erstmal wieder erholst auf der anderen Seite. Wie hat dir das gefallen? Ist das auch etwas, was Valheim hat, so eine quasi natürliche Beschränkung der Spielwelt?
Wenn es um Valheim geht, bei Valheim ist es so, dass es eben da die einzelnen Biome gibt und es ist halt wirklich so, dass man ganz strikt gegatet wird eigentlich von der Ausrüstung, die man hat. Das heißt, wenn man sich irgendwie am Anfang in ein zu hochleveliges Biom wagt, dann kommt sofort der kleinste Mob vom ganzen Biom und haut dich so in den Sand, dass du nie wieder aufstehst. Also es ist schon abgegrenzt durch eben die Möglichkeit zu überleben. Das mit dem Miasma habe ich wirklich interessant gefunden. Das ist natürlich, es ist schon im Titel, der Shroud, also das Leichentuch, das sich da drüber gelegt hat. Das ist eigentlich eine ganz interessante Spielidee, muss ich sagen. Ich habe es auch cool gefunden, dass das Ganze eben mit der Topografie des Landes zusammenhängt. Mhm. Sprich, in den tieferen Tälern, da sammelt sich dieser giftige Nebel und je höher man oben nach oben kommt auf irgendwelche Bergrücken, da ist es dann wieder eben die Luft klar und man kann atmen. Ich finde, das ist eine gute Idee, um die Spielwelt interessant zu machen und zu sagen, okay, hier ist es gefährlich. Ich bin kein großer Fan von Countdowns, muss ich mal sagen, aber das hat hier gut funktioniert, finde ich. Es war jetzt nicht zu gefährlich. Aber da müsste ich auch sagen, also wenn ich was anmerken müsste oder wenn ich da jetzt gefragt würde, was das mein Feedback wäre, um das Spiel wahrscheinlich noch um einen Ticken für mich interessanter zu machen zumindest. Ich finde, dass der Tod in dem Spiel zu wenig bestraft wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber wenn man eben so einen Ausflug macht in so ein tödliches Miasma und dann stirbt man halt, weil drinnen man getötet wird von Monstern oder eben weil man das Gift nicht mehr aushält, dann landet einfach dein Rucksack irgendwo am Rand dieses Feldes und du kannst eigentlich wieder hinwandern, ohne dass dir was passiert und das aufsammeln. Das heißt, es ist eher ein Ärgernis. Und ich finde eben, es wäre interessanter gewesen, das Ganze mit einer Lebensgefahr eher zu verbinden, zu sagen, okay, auch wie es bei Valheim ist, alles, was du am Körper trägst, lässt du dort fallen. Und du kannst hingehen und es wiederholen, das ist ja auch wieder so ein Dark Souls-Verweis, aber eben nur so lange, bis du wieder stirbst und dann ist es ganz verschwunden. Ist ein bisschen harsch, das gebe ich gern zu, aber das hätte wahrscheinlich so dem Ganzen ein bisschen mehr Nervenkitzel verliehen, denn ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht lange gespielt, aber das Gefühl von Gefahr habe ich schon nach 10 Stunden nicht mehr, wenn ich ins Miasma gehe.
Nee, gibt's dir das da hatte ich auch schon viel früher nicht mehr. Und ich muss sagen, da kommt dann mit rein, wie ich das jetzt zumindest spiele oder wie man das dann spielt, wenn man das Ding da vor sich hat. Ich spiele es wirklich als ein Feel-Good und da zu dem Aspekt kommen wir noch, ich baue mir Dinge zusammen, Spiel. Und da bin ich sehr dankbar vor diesem Hintergrund, dass das so verzeihlich ist, weil das würde mich total rauskatapultieren, weil das ist quasi nicht der Grund, warum ich dieses Spiel gestartet habe. Ich will nicht diese Überlebensherausforderung und diesem Survival-Kampf haben, sondern ich möchte eine gute Zeit erleben und einfach so vor mich hin bauen und so ein bisschen craften und so ein bisschen rumschauen, was es in dieser Welt zu entdecken gibt. Und da passt das sehr gut. Aber ich kann natürlich auch komplett verstehen, wenn man eben mit einer anderen Erwartung und auch einem anderen Wunsch dann an dieses Spiel herangeht, das ist natürlich ein super verzeihliches System, was sehr viel Fallhöhe rausnimmt. Also dieser Nervenkitzel, den man dann vielleicht in einem Valheim spürt oder so, wenn man dann denkt, okay, einen Versuch habe ich und jetzt muss ich auch wirklich geduldig sein, ne, und mich auch ein bisschen anstrengen, um das wiederzubekommen, der ist halt hier komplett weg. Aber wenn man, also ich glaube, das hängt dann viel damit ab, wie man das wertet, mit welchem Mindset man da so reinstartet.
Ja, natürlich. Und es wäre natürlich ein anderes Spiel auch, da hast du vollkommen recht. Also es ist nicht so, dass ich das dem Spiel als Kritik jetzt umhängen möchte oder als Fehler ankreiden, sondern es ist nur so, ich finde eben die Idee mit dem Miasma, die ist wirklich, das ist einer der wenigen originellen Punkte an dem ganzen Setting, würde ich mal sagen. Naja, an dem Setting zumindest, sagen wir mal so. Ja. Oder? Kann man schon sagen, ja.
Ja, also ich glaube, das stimmt.
Und ich finde es ein bisschen eben schade, dass mehr oder weniger dem so bald die Zähne gezogen werden, dadurch, dass es halt nicht gefährlich ist nach einiger Zeit. Das ist, die Monster sind wahrscheinlich gefährlich dort, aber man hat schon nach kurz, ich kann mich schon jetzt, ich habe schon 9 Minuten, die ich drinnen herumlaufen kann, durch Gegenstände, durch Ableveln und durch Tränke, die man nimmt, etc. Und da ist natürlich, ich hatte schon ein paar Ausflüge am Anfang des Spiels, die haben mich auch beeindruckt, wo es dann wirklich so war, okay, Mann, ich bin jetzt da reingegangen, habe irgendwas geholt, was ich sollte und jetzt habe ich nur mehr 70 Sekunden, um wieder rauszukommen und es ist sich arschknapp ausgegangen, gerade noch und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ja, cool eigentlich, ich habe es geschafft, da raus zu rennen, wirklich außer Atem, eine Sekunde länger und ich wäre gestorben, das macht Spaß, das ist spannend auch, wenn es noch schwerer wäre, aber das ist eben nach ein paar Stunden leider verschwunden und da ist ein bisschen das ist ein bisschen eine vertane Chance, würde ich mal sagen.
Gleichzeitig ermutigt es zum Erkunden, finde ich, weil in dem Spiel ist ja so diese Gefahr, die auch teilweise bei mir zumindest eingetreten ist, dadurch, dass ja alles erstmal auf eine Weise frei ist, kannst du halt auch in Richtungen laufen, wo das Spiel eigentlich sagen würde, na, weiß ich nicht, ob das so klug ist, da haben wir ein bisschen viele Gegner hingestellt und das ist mir zu Beginn passiert, ganz zu Beginn gibt es eine Übersichtskarte, ist auch hübsch gemacht, finde ich, da wird dann angezeigt, hier, ne, die Story würde sich wünschen, dass du jetzt mal, weil ich glaube, es ist Nordwesten, irgendwie nach Nordwesten gehst, um da irgendein Artefakt zu untersuchen, ist auch egal. Und ich habe mir als erstes gedacht, na, also vielen Dank, dann gehe ich Richtung Südosten. Das ist ja wohl sowas von klar, in genau die andere Richtung, stellen sich heraus, oi, da gab es aber viele Gegner und das war ganz schön knackig. Und dann wurde ich da natürlich richtig auf den Kopf geschlagen und starb und dachte mir aber, Mensch, zum Glück ist das hier so verzeihlich, weil sonst hätte ich jetzt direkt die Lust verloren, in Zukunft diese wilden Erkundungen zu machen, weil die Strafe so doll wäre. Also das habe ich gemerkt, das hat mich weiterhin ermutigt, diese Spielwelt auch so ein bisschen zu erkunden.
Ja, das ist ja das Problem, dass eigentlich auch, ich muss schon wieder Dark Souls in die Hand nehmen und Demon's Souls, das hat ja auch From Software eben genau dadurch gelöst, in Open-World-Spielen, wie es ja doch auch letztlich die From Software-Spiele zum Teil zumindest sind, also Spiele, in denen man nicht ganz linear von A nach B geführt wird, sondern wo man selbst entscheiden kann. Wenn es da kein Signposting gibt und wenn man da nicht an der Hand genommen wird und wenn es quasi so ist, dass man eben seine eigene freie Entscheidung hier walten lassen kann, dann ist die einzige Art und Weise, den Spieler irgendwie mitzuteilen, wo er denn vielleicht doch sinnvollerweise als erstes hingeht, eben zu sagen, ja, okay, du kannst natürlich links und rechts gehen, aber wenn du links gehst, dann bist du im Friedhof und da sind so viele Monster, die kannst du auf keinen Fall besiegen. Also du wirst schon merken, dass der andere Weg der bessere ist. Ja, das funktioniert ja auch sehr gut. Es ist als Open-World-Spiel eben, ja, ich habe vorher schon Breath of the Wild genannt. Es ist groß, es ist nicht ganz so leer wie Breath of the Wild, würde ich jetzt mal sagen. Das ist relativ kleinteilig eigentlich. Also es gibt wirklich an jedem zweiten Hügel ist was zu entdecken und anzusehen. Und wie gesagt, ich finde es eine gute Entscheidung von Keen Games, dass sie hier eben die Genres vermischt haben, weil je mehr ich drüber nachdenke, so als Singleplayer-Rollenspiel ausschließlich, wäre das Ganze vielleicht, hätte es, glaube ich, auch nicht dieses Publikum gefunden. Denn ich glaube, das Beschäftigungsangebot, das hier zusätzlich gelegt wird zu dem, was man eben in einer Singleplayer-Rollenspielwelt so macht, das ist ganz essentiell. Und vielleicht sollten wir mal über das ein bisschen reden, oder? Ich bin ein großer Hausbauer geworden.
Ja, hier. Das Haus, also überhaupt das Bauen. Du, ich war ganz begeistert und zwar vor allem von einer Sache, wie easy das zu benutzen ist. Ich habe, also wollte eigentlich mit Controller spielen und dann, also jetzt ist natürlich denkbar doof gewesen, mir ist ein Wasserglas ausgelaufen, also ohne Witz, und mir ist in den Xbox-Controller, liegt hier noch rum, in diese Plastikritzen Wasser reingelaufen und dann konnte ich ihn nicht mehr benutzen und musste deswegen zwangsläufig auf Maus und Tastatur umwechseln und mein Gott, ich habe es nicht bereut. Das hat ja, also das funktioniert ganz fantastisch. Es ist im Grunde so, dass du über die Tab-Taste und die Alt-Taste kannst du zum einen, und das muss ich auch mal kurz hervorheben, weil ich das so nett finde, über die Alt-Taste kannst du zwischen zwei sozusagen Schnellinventarzeilen hin und her wechseln, die kannst du dir auch selber zusammenstellen und kannst dann mit dem Mausrad aus diesem Inventar dir den Gegenstand auswählen, den du eben haben willst. Das heißt, du hast zwei Leisten, durch die du durchschalten kannst, voller Gegenstände, welcher auch immer, und im Rucksack quasi liegt dann der ganze andere Kram, den du noch eingesammelt hast. Und du kannst jederzeit über das Menü auswählen und mit Drag and Drop ganz einfach bestimmen, was soll in diesen beiden Schnellauswahl-Inventarzeilen sein. Das war schon mal fantastisch. Und das Baumenü funktioniert auf eine ganz ähnliche Weise. Wenn du den Bauhammer da oder wie der heißt, hast du, dann kannst du an so eine Werkbank gehen, geht aber auch ohne, kannst du das Baumenü in einem fest umkreisten Gebiet aufrufen, dort, wo du deine Basis quasi aufgebaut hast, und dann auswählen aus ganz vielen Versatzstücken, von Fundamentstein bis hin zu verschiedenen Dachwinkeln. Und die sind auf eine so schöne und angenehme Weise sortiert und werden dann auch direkt als so ein holographischer Blueprint in der Spielwelt gezeigt. Ich fand's so nutzerfreundlich, einfach ohne Witz. Ich weiß nicht, ob das Standard ist in dem Genre, dafür kenne ich mich zu wenig aus, aber es hat so gut funktioniert.
Ja, es hat sicher das beste Bautool im Genre, würde ich mal dazu sagen. Obwohl ich natürlich jetzt auch nicht alles kenne, aber ich glaube, das ist auch der Konsens. Das funktioniert wirklich gut. Es ist wirklich ein tolles Quality of Life User Interface, muss man sagen. Das funktioniert, das ist toll. Aber da muss ich auch schon wieder einhaken und sagen, ja, der Rest vom Inventory Management ist wie immer aus der Hölle und man beschäftigt sich wirklich in dem Spiel viele Stunden, muss man sagen, damit sich darüber zu ärgern, dass das Inventory zu klein ist. Das ist wirklich so. Ich habe auch, glaube ich, schon nach 4 Stunden irgendwelche Aufträge von viel später gemacht, weil ich in Foren gelesen habe, okay, ja, wenn du den Schreiner aber dir vorher schon besorgst, dann kannst du magische Kisten bauen und dann fällt zumindest ein Teil von diesem blödsinnigen Inventory-Jonglieren weg. Ja, das stimmt. Ich finde, das ist schwer zu lösen in so einem Spiel, muss ich sagen. Denn es ist natürlich ein Teil der Spielsysteme zu schauen, du kannst nicht alles tragen, du musst priorisieren, nimmst du jetzt das, mach einen Ausflug, um Rohstoffe zu sammeln oder machst du einen Ausflug, um irgendwie Schätze zu finden. Das verstehe ich alles, nur es ist trotzdem kein richtiger Trost, wenn ich dann irgendwo in der Pampa bin und eine Kiste aufmache und irgendwas wegschmeißen muss, weil ich einfach nur 3 Reihen Zeug herumschleppen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und da kommt mir keiner mit Realismus, denn ich kann mein ganzes Inventory mit 25 Tonnen Schutt an Staum anfüllen und kann keine Feder mehr tragen. Aber ich kann, wenn ich alles voller Federn habe, auch keine Waffe mehr tragen. Also es ist wirklich, ja, es sind solche Gamisms, wie ich schon so schön sage. Das sind so Videospiellogik. Ja, aber sonst, das Baumenü ist wirklich toll. Ich finde auch, die große Neuerung dran ist eben, wie du gesagt hast, dass man hier Versatzstücke bauen kann. Ja. Das heißt, man baut nicht nur Einzelteilchen zueinander, ein Blöckchen wie bei Minecraft klassisch ans andere legen, sondern man kann eben, wie du gesagt hast, gleich ein Fundament legen. Das verbraucht dann eben eine gewisse größere Anzahl an den Rohstoffen, also eben so Holz oder Stein ist. Man kann Mauern schön bauen, man kann Dächer bauen, das ist ganz wichtig. Da gibt es Versatzstücke, die eben schon vorbereitet sind, das heißt, es fällt viel weg. Und man kann Gerüste automatisch bauen, finde ich auch praktisch, weil das ist auch etwas, was man ja in den großen Bauspielen wie Dwarf Fortress und Minecraft und so irgendwie auch vermissen würde fast oder was man auch gern dort hätte. Und es sieht auch wirklich ganz nett und toll aus und das Spiel bringt einem so mit sanftem Druck dazu, das auch zu machen. Sprich, man kann es, ist nicht ganz fakultativ, also nicht ganz freiwillig, weil die Begleiter, die du erwähnt hast, die man übrigens wirklich auf seltsamste Weise hier hinstellen. Man hat einen eigenen Zauberstab. In dem Zauberstab sind die Begleiter gespeichert. Man kann sie irgendwo hinstellen, da stehen sie dann herum wie der weltgesprächigste Kühlschrank und machen irgendwas. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Also, aber prinzipiell stimmt's. Für die muss man eben Häuser bauen. Also die brauchen einen Unterschlupf etc. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die ersten 2 da waren, hatte ich ja schon für mich eine kleine rustikale Landvilla gebaut und habe sie dann eben reingestellt. Ja, das ist eben der Teil, der dem Ganzen dann Langlebigkeit gibt, würde ich mal sagen. Und ich finde, die Abwechslung zwischen diesen beiden Teilen hin und her zu switchen, die ist schon ganz cool. Und ich muss zugeben, dass ich natürlich in letzter Zeit eben als Vorbereitung auch auf den Podcast und auf meine Rezensionen mir doch ein bisschen mehr den Singleplayer-Teil den erzählenden Rollenspielteil mit Abenteuern und so angesehen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt anfange, wirklich hier Haus zu bauen, dann werden es 50 Stunden, die ich reinstecke, weil es funktioniert einfach gut, es ist nett, man kann sich hier ausleben und es sieht auch toll aus, muss ich schon sagen.
Das ist wirklich krass. Ihr habt da so viel Spaß mit gehabt, auch diese Baugerüste, manchmal aus dem Rollenspielgedanken raus habe ich die einfach mal stehen lassen, weil das so toll aussieht, weil es so es sieht so lebend aus, so lebendig, wie halt eine Baustelle im Mittelalter. Ich weiß, Rainer, Fantasy-Baustelle im Mittelalter. Ich finde das ganz toll. Hat ganz viel mit meiner Spielfantasie gemacht und dann aber, wie du gesagt hast, der Kontrast dazu, die Begleiter, es ist zu viel, die Leute, die da rumstehen, die für dich arbeiten, die stehen halt wirklich dann auch einfach nur rum und dann merkt man wieder, das ist jetzt wieder so ein Spiel. Also ein Wuselleben oder sowas, das hat man nicht in diesem Spiel, sondern das Bauen, das Technische, das macht wirklich Spaß daran und auch bei der Gelegenheit übrigens mal unterstrichen, weil sowas wird ja gerne mal übersehen und vergessen, die Soundeffekte vom Einsammeln von irgendwelchen Ressourcen über das Draufhauen mit der Keule auf Gegner bis hin zum Setzen von Baustücken, ganz toll. Ich finde, das sind ganz befriedigende Geräusche, die sind alle so knackig und ploppig und saftig und da passiert was und man hat wirklich das Gefühl, man hat hier gerade Spuren in der Welt hinterlassen und auch wenn man zum Beispiel irgendwelche Ressourcen Stashes, irgendwelche Kisten oder größere Gegenstände aberntet und leer macht sozusagen, dann ploppen die auch so weg, also eine Holzkiste macht so eine kleine Holzexplosion, so als wäre da plötzlich irgendwas implodiert und das Holz berstet jetzt zur Seite und verschwindet dann aus der Spielwelt. Das sieht ganz toll aus. Das sind so die kleinen Details, aber die sorgen dafür, dass es Spaß macht, diese ganzen Arbeitsschritte zu unternehmen. Das finde ich toll.
Ja, Arbeitsschritte unternehmen macht Spaß, aber jetzt sag mal, User Interface, mein Gejammere hast du ja vorher schon gehört, wie ist es dir damit gegangen? Hattest du immer genug Platz in deinen Taschen, Dom? Sag mir.
Also, nee, aber ich habe mir ja nicht getraut, mich als solcher zu erkennen zu geben. Jetzt hast du mich an die Wand gestellt. Jetzt muss ich sagen, ich bin ja ein Fan von beschränkten Inventaren. Ich finde das ja toll, weil, doch, aber ich habe wenigstens einen halbwegs guten Grund dafür. Nicht mit Realismus und Quatsch, sondern ich finde, durch die beschränkten Inventare passiert etwas, was ich sehr wertschätze. Und zwar, man steht dann wirklich während so einer Exkursion vor irgendeiner Truhe, hat da irgendwie Diamant plus 5 gefunden, aber den Rucksack schon voll. Und jetzt ist man in diese, wie ich finde, interessante Entscheidungssituation gezwungen, dass man sich überlegt, also erstens, ich schmeiß Zeug raus und nehme das mit, weil mir das wichtiger ist und bringe das zurück. Oder ich gehe erst zurück und leere meinen Rucksack und nehme das dann mit. Und beides führt dazu, dass man sich so kleine Mini-Zielchen dann steckt. Man ist plötzlich angespannt. Man denkt sich, okay, wenn ich jetzt sterbe auf dem Rückweg, gut, in diesem Spiel nicht so sehr wie in anderen, aber das wäre ärgerlich. Oder welcher Gegenstand ist mir wichtiger? Und dadurch schreibt man diesen Entscheidungen Gewicht zu, die das Spiel interessant machen. Also ich mag das sehr. Ich stehe auch in einem Diablo 1, weil das, glaube ich, mit einem beschränkten Inventar in Dungeon Level 4 und denke mir, okay, das macht Spaß, jetzt drüber nachzudenken, was ich davon mitnehmen möchte. Ich finde es ja toll.
Okay, das kann ich noch eher nachvollziehen. Mein Gram und mein Groll hat sich eher dann an diesen Situationen entladen, wo ich eben in meiner Basis stehe und irgendetwas craften will und draufkomme, da habe ich was nicht, aber das habe ich doch schon gesammelt und dann muss ich rausgehen in meinen Hof und dort in einen von den 15 Kisten graben, wo ich denn das Ding hingegeben habe. Jetzt kann man sagen, okay, wenn der Siegel nicht Ordnung halten kann im echten Leben und im virtuellen Leben, dann ist ein Problem. Einerseits schon, andererseits aber, es gibt ja die magischen Kisten, ich weiß nicht, ob du die schon gebaut hast, die kann man bauen, die sind toll, aber die sind immer nur beschränkt verfügbar, denn wenn ihr noch nicht gespielt habt, dann das funktioniert so, man hat Kisten, die sind verzaubert, alles, was man in die reinstopft, wird an den Crafting-Stationen im eigenen Lager automatisch von denen rausgeholt. Sprich, man muss es nicht mehr in der Hand haben, wenn man jetzt irgendwie Bandagen machen will, wenn man in der magischen Kiste irgendwo im zweiten Hof links alles reingestopft hat, was man jemals irgendwo craften könnte, dann wird das automatisch und wie von Zauberhand von dort genommen. Das ist ein System, das hätten sie machen sollen. Ja. Im Lager, dass das Inventory Management und das Herumtragen von einer Arbeitsstation zur anderen, dass das entschärft wird. Das hätte mir wirklich sehr darüber weggeholfen, dass wenn ich draußen unterwegs bin, so wie du sagst, dass ich mich entscheiden muss, ob ich jetzt die Axt plus 15 nehme oder doch den Bogen plus 3, weil ich sonst schon alles voll habe. Okay, geschenkt, ist gut, ja, mag ich. Aber dass ich irgendwie zwischen Stein und Miasmasamen und was weiß ich noch für Pipapo Ressourcen herumtragen muss auf meinem Hof, als wäre ich irgendwie der Bauarbeiter hier, das finde ich ein bisschen, das das hätte ich anders gewollt, aber ja, ich bin hier im Nörgeln heute.
Nö. Aber übrigens bei der Gelegenheit, ich möchte gerne der versammelten Spielebranche da draußen mal wieder einen kleinen Wunsch auf den Weg geben. Und zwar, ich fände es ja ganz toll, wenn in mehr Spielen dieser Art man die Beladung am Körper sieht. Ich glaube, das wird auch wieder ein bisschen Groll von Menschen wie dir wegnehmen, wenn man das visuelle Feedback bekommt. So ein bisschen wie in Death Stranding. Indem man ja auch gesehen hat, wie beladen man war quasi. Das stelle ich mir toll vor, dass man dann quasi, wenn man volle Taschen hat, dass man wirklich wie so ein Packesel dann aussieht, Rucksack voll, am Oberschenkel links und rechts noch was angebunden und man dann auch aus so einem Fürsorgegedanken heraus dann sagt, okay, vielleicht reicht's jetzt erstmal mit dem Einsammeln, das fände ich toll.
Ja, Wahnsinn, das klingt wirklich gut, damit ich für ein kleines Häuschen anbauen wirklich 75 Mal hin und her laufen muss, damit endlich dieser kleine Zubau nicht so wie in der Spielwelt bisher nur 3 Minuten dauert, sondern realistischerweise 3 bis 4 Arbeitswochen.
Lasst mich Spiele entwickeln, Leute. Wo ist das Fördergeld? Ich habe viele gute nicht auf den Mann. Ja, das ist das. Genau, der Baumodus, also viel Freude damit gehabt, tolles Ding. Wie ist das denn jetzt so insgesamt? Also, ne, du hast ja, glaube ich, deine Rezension bei den Kollegen schon erledigt. Du hast jetzt hier quasi auch dein Soll erfüllt. Ist das jetzt ein Spiel, wo du sagst, boah, also so, das wird dir erhalten bleiben oder hast du das jetzt für dich so erstmal abgeschlossen?
Der Punkt ist der, das ist wirklich eins dieser Spiele, wo ich ganz sicher bin, dass wir haben es ja beide nicht im Multiplayer gespielt. Haben wir das schon erwähnt? Ja, das ist jetzt, schreien alle schon auf. Wir haben es am Anfang schon gesagt, das ist wahrscheinlich irgendwie, nein, wir haben am Anfang gesagt, dass wir es nur so wenig gespielt haben und jetzt sagen wir, dass wir es nicht Multiplayer gespielt haben. Wir haben uns doppelt disqualifiziert. Also sind wir wieder drin. Ach, das ist meine Logik. Nein, ich glaube, das ist ein tolles Spiel für gemeinsam mit Freunden und insofern ist es, glaube ich, ein Spiel, das vielleicht meinem Sohn und seinen Freunden wahnsinnig gut gefallen würde, weil ich glaube, das Ganze läuft ja alles mit Bauen und auch die gemeinsamen Quests etc., das läuft ja wahrscheinlich wirklich im gemeinsamen, also im Team eigentlich eher zur Hochform auf. Und da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen allerdings mitbekommen, da gab es zumindest anfangs, als das Spiel ganz frisch rausgekommen ist, vor dem ersten Patch noch und auch jetzt noch ein bisschen so ein paar recht grundlegende Mängel im Design, was Multiplayer-Spiel angeht. Denn soweit ich das verstanden habe und soweit ich das gesehen habe, ist auch, glaube ich, noch nicht in einem Patch adressiert worden. Es gibt halt auf einem Server jede Quest genau einmal. Und wenn da auch 16 Menschen auf dem Server spielen, dann hat der, der als erster zum Questgeber geht und das ihm zurückgibt, ja, der hat dann die Quest erledigt und das war's für alle anderen. Das klingt jetzt schon mal nicht problematisch, wenn ich mit meinen 3 Jungs oder mit meinen 3 Freunden eben da mich auf den Weg mache, um gemeinsam diese Quest zu machen. Dann ist es halt so, dann haben sie halt alles das gemeinsam gemacht und teilen sich die Beute, wie es halt in einem klassischen Pen-and-Paper-Rollenspiel auch wäre. Aber wenn ich einen offenen Server mir aufstellen würde, wie es ja bei Valheim etc. und bei den anderen Survival-Sandboxen auch möglich ist, da macht das schon wieder, dann ist das schon wieder anders, wenn quasi auch fremde Menschen auf meinem Server spielen dürfen, was ja für manche auch ein Reiz ist, weil da gibt es dann auch ein paar andere Quality-of-Life-Features nicht. Wie zum Beispiel, da ist angeblich, zumindest war es am Anfang so, auch der Sabotage-Tür und Tor geöffnet. Das heißt, fremde Spieler können da, wenn ich sie denn reinlassen will, die können da, ohne sanktioniert zu werden, ohne dass ich es verhindern kann, auch irgendwie alles abbauen und zerstören, was ich aufgebaut habe. Und da fehlt ein bisschen noch das Feintuning, das bei anderen Spielen dieser Art angeblich irgendwie hier essentiell wäre. Aber das hat dem Erfolg des Ganzen ja keinen großen Abbruch getan, muss man sagen. Und ich glaube ja sowieso, diese Art von Spiel, die funktioniert ja am besten im wirklichen Kooperativen. Das heißt, wenn man nicht sich fürchten muss, dass jetzt ja der Nachbar, weil ich ihm irgendwie das Pausenbrot letzte Woche weggegessen habe, jetzt kommt und meinen Turm abbaut, während ich nicht zusehe, oder der eben nach vorn rennt und alle Mobs erledigt und die ganzen Quests abhakt, wenn ich gerade in der Mittagspause bin. Also ich glaube, da ist eben, das ist auch noch eins der Erbstücke von der Singleplayer-Entwicklung, muss man sagen. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, das auf das gemeinsam mit Freunden wahrscheinlich eine ganz lange Lebenszeit haben kann, wenn diese Kleinigkeiten vielleicht noch ein bisschen getunt werden, weil der Reiz des Ganzen trotzdem das ist, was man gemeinsam baut. Wenn wir haben schon gesagt, das Bauen macht alleine auch Spaß, aber ich sage nur, diese großen Monsterprojekte, die da aufgezogen werden, die entstehen ja nur, weil 4 Freunde sagen, so Jungs, wir bauen hier jetzt den Eiffelturm nach in Balsaholz in Minecraft oder wir bauen hier, keine Ahnung, Westeros nach oder wir bauen hier in Valheim den größten Staudamm der Welt nur aus Holz. So, solche Sachen, die machen es aus und die sind spannend und auf die bin ich schon gespannt, was da in Enshrouded passiert, weil wie gesagt, die Bautools, die sind wirklich so, dass da tolle Sachen rauskommen werden, bin ich mir ganz sicher.
Ich stimme dir zu im Sinne von, ich kann das alles nachvollziehen, muss aber auch nochmal sagen, quasi ergänzen dazu, ich werde es weiterhin als Singleplayer-Spiel genießen, weil das genau dieses Feel Good, ich baue mir zusammen Spiel ist in einer schönen Welt, wie ich finde, die mir sehr gut gefällt, nachdem ich mich momentan sehne. Und das ist ja eigentlich noch ganz schön zur Abrundung quasi, weil das kann es eben auch erfüllen, wenn man eben da so Bock drauf hat, wie jetzt ich, wirklich in Ruhe da einfach Sachen zusammenzubasteln. Ich habe auch übrigens, hast du mir das gesagt? Ich glaube ja, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich sag's einfach mal, ich dachte, ich habe es dir zugeschrieben in meinem Kopf, dass du mir bei irgendeinem anderen Spiel mal gesagt hast, dass ich die Musik ausmachen soll beim Spielen. Ich weiß nicht mehr, ob du das warst. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, es könnte sein. Jedenfalls, ich habe in dem Spiel, gibt's ja auch einen Soundtrack, ne? Immer wieder schalten sich da irgendwelche melancholischen Noten rein und so. Ich habe das mal ausgemacht und spiele nur mit Ambient-Sound quasi, also Vogelzwitschern, Bäume, die Angst vor meiner Axt haben und so weiter. Und das funktioniert toll. Also die Soundkulisse, auch das möchte ich nochmal loben, der Ambient-Soundtrack, wenn man so will, ganz toll. Also hochqualitativ, der Wind in den Ästen, Blätter fallen runter, das macht alles ganz viel Spaß. Und das rundet das für mich als so ein Feel-Good, ich baue alleine mir ein Haus und werde die Fenster einfach weglassen, damit ich meine Ruhe habe, Spiel. Das rundet das ab.
Absolut, und ich glaube, das macht ja das, was wir am Anfang gesagt haben, dass es ein Feel-Good-Spiel ist, auch mit dem Lied, das du dazu gebracht hast. Ich glaube trotzdem, jetzt werde ich wieder ein bisschen philosophisch, weil das ganze Genre ja wirklich ein Bedürfnis, ein recht menschliches erfüllt, nämlich wirklich so wie ein Jäger und Sammler eben rauszugehen und sich ein paar Stöckchen und Steine zusammenzulegen und da mal anzufangen, sich sein eigenes Hüttchen irgendwo hinzustellen, am Abend dem Sonnenuntergang zuzusehen, an seinem Lagerfeuer und sich da irgendwas grillen und das Essen, dann sich darüber freuen, dass man ein Bett hat und sich nochmal darüber freuen, wenn man irgendwie dann ein Fell ins Wohnzimmer legen kann auf dem Boden, damit es hübsch aussieht. Das heißt, das Ganze, das erfüllt recht viel so auch, würde ich mal sagen, so kindliches Spielbedürfnis auch. Man spielt hier wirklich Haus, man spielt hier ja vielleicht nicht Vater, Mutter, Kind oder wenn man es gemeinsam spielt, vielleicht doch. Aber es ist einfach etwas, was sehr beruhigend ist auch, finde ich. Und für mich war ja Valheim so eins dieser großen Pandemiespiele, würde ich mal sagen. Es ist genau zur Pandemie rausgekommen während der Lockdowns. Und das war wirklich ein Fluchtraum für mich in gewisser Weise oder zumindest ein Entspannungsraum eigentlich. Also in der Realität saß man halt zu Hause und konnte nicht raus und draußen alles unsicher. Und in Valheim hatte man da eben wirklich hier eine riesige Naturwildnis, eine große Weite. Und ich muss sagen, das hat mir trotzdem, wenn ich jetzt darüber nachdenke, an Valheim eigentlich besser gefallen. Aber Enshrouded ist es ja trotzdem ein bisschen eine Postapokalypse. Sprich, es gibt eben die ganzen Ruinen, es gibt eben diese Spuren eines früheren Lebens. Bei Valheim ist man eigentlich eher mit einer Naturlandschaft konfrontiert. Das ist bei Enshrouded ein bisschen so, aber da ist eben trotzdem so das Erforschen von Ruinen irgendwie höher oben. Das gefällt dir als Archäologe vielleicht auch besser, kann schon sein. Oh ja. Aber ich finde so den Waldspaziergangscharakter, den Valheim hatte, den übertrifft Enshrouded für mich nicht. Aber es ist in Wirklichkeit egal, weil alleine die Tatsache, dass dieses Spiel, das noch dazu nach Palworld rausgekommen ist, wo jeder gesagt hat, ja okay, ihr könnt alle jetzt aufhören, irgendwie ein Sandbox-Spiel zu machen, weil es gibt jetzt eben diesen Superseller und eine Woche später kommt Enshrouded raus und hat nochmal 1,5 Millionen verkauft. Wirklich Respekt. Auch die Vergleiche mit Valheim, wie gesagt, das hat schon eine Qualität, das verdient diese Vergleiche mit diesem ganz großen Vorgänger auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es ist ein gutes Spiel, würde ich einfach sagen. Also man kann es, wenn man es schon jetzt beurteilen müsste, ich würde sagen, es wird sich vielleicht durchaus in die Reihe der großen Genrevertreter hier einreihen können, möglicherweise, wenn es fertig ist.
Irgendwann. Und jetzt kommt der Knaller, 29,99. Ist nicht mal ein Vollpreisspiel. Ist teurer als Valheim, habe ich gesehen. Valheim will nur 19,99, aber trotzdem 29,99. Du, da habe ich schon mehr Quatsch für weniger Geld gekauft.
Absolut, ja. Das stimmt sowieso. Also ich glaube auch, dass tatsächlich mit Valheim, das ist, als es rausgekommen ist, kostete es nur 17 Euro sogar. Das heißt, es ist ein bisschen teurer geworden inzwischen. Und ich glaube, es ist einfach ganz viele Beispiele geben mir hier zumindest das Gefühl, dass die Preispolitik dieser Spiele, dieser Indie-Games, die halt eben klein sind, aber man kauft sie. Ich sage nur Vampire Survivors hat 3 Euro gekostet und hat sich nicht nur deshalb, keine Ahnung, 5-6 Millionen Mal verkauft. Enshrouded mit 30 Euro, eigentlich sogar hochpreisig für ein Indie-Spiel, muss man sagen, aber im Vergleich zu Suicide Squad, mit dem ihr vielleicht gar nicht so lange beschäftigt seid noch dazu, ja, wirklich Value for Money und den Preis auf jeden Fall wert.
Toll. Ich würde sagen, damit haben wir es, oder? Damit haben wir das Leichentuch. Naja.
Oh, jetzt wird er noch melancholisch am Schluss. I can
see clearly now. Ja, ach, tolles Ding. Wirklich tolles Ding. Naja, das war das. Also viel Spaß gemacht hat es mir, sowohl das Spiel als auch die Besprechung mit dir. Vielen Dank, Rainer, erstmal dafür. Gern. Hold for applause. Und an euch da draußen natürlich auch ein großes Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören, auch fürs Feedback, lieb gemeinte und lieb geschriebene Kommentare gerne in Post- und Briefform an post@orkicool.space oder meinen Briefkasten. Ja, Adresse ist im Umlauf. Jedenfalls vielen Dank. Wir hören uns bald wieder. Das war das hier. Tschüss.
Tschüss.